Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Als Text für die heutige Predigt lese ich einen kleinen Abschnitt aus dem 2. Korintherbrief, aus dem 4. Kapitel, die Verse 7 bis 11. Diesen Schatz tragen wir aber in zerbrechlichen Tongefäßen, wie wir sind, damit deutlich wird, dass die alles überragende Kraft von Gott stammt und nicht von uns. Von allen Seiten werden wir bedrängt, sind aber nicht erdrückt. Wir sind oft ratlos, aber nicht kopflos. Wir werden verfolgt, sind aber nicht verlassen. Wir werden zu Boden geschlagen und kommen doch nicht um. Immer und überall tragen wir das Sterben von Jesus an unserem Körper herum, damit auch sein Leben an uns deutlich sichtbar wird. Weil wir zu Jesus gehören, werden wir als Lebende ständig dem Tod ausgeliefert, damit sein Leben auch an unserem sterblichen Körper offenbar wird. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir für deine Gegenwart und wir bitten dich, dass du jetzt bei uns bist als der gute Hirte unseres Lebens und dass du durch deinen Heiligen Geist unsere Herzen öffnest, dass wir dir begegnen und dich hören. Amen. Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein in der Pfalz. Die, die mich nicht kennen, denen sei gesagt, ich bin 22 Jahre in der Pfalz gewesen, damit also Pfälzer geworden. Das ist einfach so, obwohl ich eine Nordfrucht bin und auch so spreche, die Pfälzer Sprache und auch jetzt die schwäbische Sprache. Das werde ich nicht bewältigen, aber ich bleibe bei meinem Hochdeutsch. Aber die Pfalz ist mir sehr verbunden über 22 Jahre. Und in diesen 22 Jahren habe ich an zwei Orten intensiv gearbeitet. Und an beiden Orten habe ich einen Kalender kennengelernt. Hier in der Südpfalz habe ich einen Kalender kennengelernt. Den kriegt man, weiß ich nicht, ob man den heute noch bekommt, aber bestimmt, damit man weiß, was so in dieser Zeit September, Oktober alles sich so ereignet an Weinfesten und an anderen Festen in der Südpfalz. Das musste ich dann kennenlernen, die beschwingte Südpfalz. Man muss diesen Kalender haben, damit man weiß, wo was los ist hier in der Südpfalz. Davor habe ich 12 Jahre gearbeitet in Ludwigshafen am Rhein. Da war ein anderer Kalender wichtig. Wir hatten dort damals noch den Sperrmüllkalender. Den gibt es heute, glaube ich, gar nicht mehr. Aber damals gab es ihn noch und da gab es dann so gesammelte Stellen, also wann Sperrmüll abgeholt wurde. Wir nannten das ein bisschen spaßig einen inoffiziellen türkischen Feiertag. So wurde es in Ludwigshafen genannt. Nicht nur die Türken, aber sie vor allen Dingen, auch viele andere waren mit Taschenlampen und Anhängern und allem Möglichen unterwegs am Vorabend des Sperrmülltages und haben gesammelt, was es noch an Gutem gab. Man stellt ja so manches raus. Manches davon ist Gruscht und Schrott, wie man so sagt, und anderes stellt man raus. Damit könnte man durchaus noch was anfangen. Ich erinnere mich, dass ich einmal einen Schrank, einen alten Holzschrank, der 30 Jahre in einem feuchten und muffigen Keller gestanden hat, rausgestellt habe. Er hat es gerade noch bis zur Straße geschafft, dann sind die ersten Wände in sich zusammengefallen. Diesen Schrank, da war ich mir gewiss, den nimmt niemand mit, den holt sich keiner, um ihn zu Hause hinzustellen und sein Sonntagsporzellan dort hineinzutun. Warum erzähle ich diese merkwürdige Sperrmüllgeschichte? Weil es bei Paulus so war. Die Leute haben gesagt, das passt alles nicht. Das ist einer, der verkündigt von Gottes Herrlichkeit, der verkündigt Gottes Liebe und Barmherzigkeit, der verkündigt Gottes Macht. Aber seine Lebensumstände, die passen überhaupt nicht dazu. Das passt irgendwie nicht. Das ist wie Sonntagsporzellan in einem alten, muffigen Schrank. Was häuft sich im Leben dieses Mannes nicht alles zusammen an wirklich schwierigen Dingen? Auseinandersetzungen, Kämpfe, Angriffe, Belastungen, Unfälle. Es ist eine einzige Ansammlung an Dingen, die gar nicht zu passen scheinen zu Botschaft Herrlichkeit, Botschaft Barmherzigkeit, Botschaft Leben. Sollte Gott denn wirklich die kraftvolle Botschaft seiner Herrlichkeit in so ein jämmerliches Gefäß packen? Was ist denn mit diesem Mann da nur? Ist er denn eigentlich überhaupt ernst zu nehmen? Müsste da nicht viel mehr von Erfolgen die Rede sein als von Verfolgungen? Müsste es da nicht viel mehr Gelegenheiten geben von offenen Türen als Verlegenheiten, indem man weggejagt wird? Müsste es da nicht viel mehr ekstatische Entrückungen geben als Bedrückungen, die er erfahren hat? Wenn dieser Mensch behauptet, vom Messias berufen zu sein, müsste da nicht weniger von Angst und von Not und von Trübsal und von Leiden die Rede sein, wenn es denn der Heiland ist, von dem er berufen ist und in dessen Dienst er sich sieht? Die weltüberwindende Botschaft, die Siegesbotschaft von der Auferstehung, wie passt denn die zusammen mit einem Leben, das so von Tod und von Not überschattet ist? Paulus sagt, doch, das passt zusammen. Das passt nicht nur irgendwie zusammen, das muss genau so sein. Gott packt seinen wunderbaren Schatz in ein ganz zerbrechliches Tongefäß. In anderen Gefäßen würde er verfaulen. In anderen Gefäßen hätte er niemals im 21. Jahrhundert Mörzheim erreicht. Er kommt in zerbrechliche Tongefäße, weil nur in zerbrechlichen Tongefäßen die eigentlich wertvolle Kraft des Inhaltes zum Zuge kommt. Für uns Menschen im 21. Jahrhundert ist das eine befremdliche Geschichte. Eine Religionsphilosophin, die Tatjana Goritschewa, hat ein Buch geschrieben, und dieses Buch, das haben wir auch da, das hieß Die Kraft der Ohnmächtigen. Und was sie dort geschrieben hat, das befremdet uns. Sie kommt aus Russland und sie war eine gottlose Frau, bis Gott sie gefunden hat und tief innerlich berührt und verändert hat. Sie schreibt Folgendes: Hier im Westen erlebe ich eine große Leidensscheu bei den Christen. Sie schämen sich sogar zu sagen, dass sie Leiden oder Not haben. Aber wie sollen diese Christen die Tiefen und damit den Reichtum des Lebens überhaupt einmal erfassen können? Und dann fügt sie an, Gott verbirgt das Glück im bestehenden Leid, denn wer das Leid annimmt, erlebt darin auch eine besondere Nähe zu Gott, die jedes andere Glück weit übersteigt. Man soll das Leid nicht suchen, aber man soll es aufnehmen als Gnade, die einem von Gott geschenkt wird. Hey, wie fremd klingt das denn? Uns westlichen Wohlstandschristen? Wie fremd ist das denn? So gehen die Sätze doch sehr schwer bei uns ein. Wir haben das nicht mehr in unserem Liederbuch drin. Es war mal ein Lied im Liederbuch von dem Liederdichter Karl Friedrich Hartmann. Der hat diesen Satz geschrieben: Leiden macht das Wort verständlich. Leiden macht in allem gründlich. Leiden, wer ist deiner wert? Hier heißt man dich eine Bürde, droben bist du eine Würde, die nicht jedem widerfährt. Hey, ob das heute noch ins Liederbuch reinkommen würde? Ich glaube nicht. Wie ist das? Dabei gibt es eine Menge von Geschwistern, die genau das unterstreichen würden. Wir haben unseren Herrn und seine ganz starke Nähe erfahren mitten in unserem Leid. Wir haben ihn erfahren, als nach außen hin alles aussah, als sei er überhaupt nicht da. Wer die Spur von den zerbrechlichen Tongefäßen in der Bibel nachgeht, im Alten Testament, der stößt auf verschiedene Episoden. Ich habe mal 3 rausgepickt aus dem Alten Testament. Diese zerbrechlichen Tongefäße ist ein Bild, das immer wiederkehrt. Aber ich habe mal 3 genommen. 2 gehören zu dem Leben von Jeremia dazu. Jeremia ist ein merkwürdiger Prophet. In seiner öffentlichen Verkündigung hat er von Anfang an Konfrontation als Vorzeichen gehabt. Von Anfang an. Und er hatte Angst davor. Er wollte das auch nicht. Er wollte nicht im Namen Gottes reden, weil er wusste, das will man nicht hören. Und das gibt Ärger, das gibt Leiden, das gibt Schwierigkeiten. Er wollte das nicht. Jeremias Auftrag war, mit einer wirklich schonungslosen Unerbittlichkeit im Namen Gottes, sowohl der Regierung als auch den Religionsvertretern und den Meinungsmachern, als auch dem Volk selber, zu sagen, was Gott denkt. Stellung zu beziehen im Namen Gottes. Das war anstrengend. Das war zermürbend. Das war für ihn geradezu qualvoll. Denn das bedeutete Gegnerschaft auf allen Seiten. Das bedeutete Angriffe, das bedeutete Anfechtungen, frustrierende Erfahrungen. Das bedeutete für ihn permanente Erfolglosigkeit. Auch wie bei Jeremia muss man sich dann die Frage stellen, wie bei Paulus. Einer, der in Gottes Auftrag unterwegs ist, muss der nicht Gehör finden? Muss der nicht die Bahn freikriegen? Darf der so ein jämmerliches Bild abgeben? Eins der tragischsten Momente in Jeremias Leben ist der Moment, wo er den Tag seiner Geburt verflucht. Er verflucht, dass er überhaupt geboren wurde. So hat er gelitten. Das ist eine harte Botschaft. Und er hat diese harte Botschaft mit sinnfälligen Aktionen immer wieder unterstrichen. Beispielsweise mit einem Tonkrug. Er ist mit den Leuten von Juda in Jerusalem an einen Ort gegangen, da wurden die Götzenopfer für Moloch und Baal gebracht. Schreckliche Opfer. Aber nicht so weit entfernt von uns heute. Hier wurden nämlich Kinder bei lebendigem Leibe verbrannt. Heute werden sie zerrissen im Mutterleib. Jeremia muss ankündigen, dieser Ort hier, wo ihr eure Kinder verbrannt habt, dieser Ort wird ein einziger Friedhof werden. Dieser Ort hier wird der Ort sein, an dem Gott zuschlagen wird. Und dann nahm er ein Tongefäß und die Bevölkerung guckte zu und er schmiss dieses Tongefäß auf den Boden, dass es in 1000 Teile zersprang. Gott legt den Schatz seines Wortes in schwache, zerbrechliche, angreifbare Gefäße. Und hier haben wir ein erstes wichtiges Bild, warum er das tut. In dem gewaltsamen Zerbruch dieser schwachen Gefäße zeigt Gott an, dass er alle gottwidrigen Mächte und Gewalten am Ende zerschlagen wird. Man muss umdenken. Eine Regierung, ein Staat, ein Volk, das die wehrlosen Verkündiger des Evangeliums verfolgt, inhaftiert, peinigt und tötet, hat keine Zukunft vor Gott. Keine. Es geht unausweichlich dem Gericht entgegen. Diese Regime werden von Gott zerschmettert. Und dieses Zerschmettern Gottes zeigt sich im Zerbruch seiner Gefäße an. Das Römische Reich wurde zerschmettert, obwohl viele Christen in den Arenen hingerichtet wurden. Und gerade weil sie hingerichtet wurden, war das Zeichen gesetzt, dass dieses Reich nicht bestehen wird. Die KZs im nationalsozialistischen Deutschland waren solche Orte, an denen deutlich wird, was aus dem Dritten Reich werden wird. Die Gulags in Russland und auch heute noch die Lager in Nordkorea. Und die Stätten, das sage ich ganz deutlich, in denen heute die Köpfe abgeschnitten und die Hälse durchgeschnitten werden im Hoheitsgebiet des Islam. Keine Zukunft. Gott wird auch dieses Reich zerschlagen. Ein Gericht über dieses Reich vollziehen. Sie zeigen, indem sie die schwachen Tongefäße zerstören, an, was ihr eigenes Gericht sein wird. Vielleicht darf man das Gleichnis vom großen Weltgericht, das Jesus gepredigt hat Matthäus 25, auch so hören. Was ihr nicht getan habt, einem dieser meinen geringsten Brüdern, meiner schwachen, zerbrechlichen Tongefäße, das habt ihr mir nicht getan. Und was ihr ihnen getan habt, das habt ihr mir getan. Das war einmal ein Tonkrug. Merkwürdig. Warum legt Gott seinen Schatz in zerbrechliche Gefäße? Bei Jeremia kommt der Tonkrug noch einmal vor. Als die Babylonier, die Großmacht, Jerusalem schon fast eingenommen hatten, sie belagerten die Hauptstadt Jerusalem, wurde Jeremia inhaftiert, weil er sagte, ihr habt keine Chance, Babylon wird Jerusalem einnehmen. Man fand das als Demoralisierung, man empfand das als das Wegnehmen der Wehrkräfte des Volkes. Und deswegen warf man ihn ins Gefängnis, Jeremia. Und er verkündigte immer wieder, ihr habt nur eine einzige Chance, und das ist, dass ihr euch demütigt und dass ihr umkehrt zu Gott. Aber Babylon wird Jerusalem einnehmen. Und jetzt kommt ein Verwandter zu ihm. Es ging um ein Erbgrundstück. Und Jeremia war der, der als erstes dieses Erbgrundstück beantragen durfte. Und der Verwandte kommt zu ihm und sagt, Jeremia, da ist ein Grundstück, du darfst das kaufen. Jetzt muss man sich vorstellen, was in dem Kopf vorgeht. Jeremia weiß ganz genau, die Babylonier werden dieses Land einnehmen und sie werden es zerstören und so weiter. Das weiß er ganz genau. Und jetzt kommt einer und sagt, da ist ein Grundstück für später mal. Ein Stück Land für später mal. Willst du das kaufen? Und Gott sagt zu Jeremia, du kaufst dieses Grundstück und du schreibst einen Vertrag. Und diesen Vertrag mit Brief und Siegel, den packst du in einen Tonkrug hinein. Damit er erhalten bleibt, ein Gnadenzeichen, ein Hoffnungszeichen, mitten in der Katastrophe. Das ist der zweite Ton. Gott legt seinen Schatz in irdene Gefäßen, weil die verbriefte Hoffnung nur so erhalten bleibt und vor dem Verfall bewahrt bleibt. Sie würde nicht erhalten bleiben, wenn sie nicht in einem Gefäß erhalten bliebe, das selber ohnmächtig und hilflos ist und nur von den festen Zusagen Gottes lebt. Was ist der Grund unserer Hoffnung? Das ist Jesus. Nicht mein Glaube, nicht meine Stärke, nicht meine Durchhaltekraft, sondern dass er auferstanden ist von den Toten. Das ist der Grund unserer Hoffnung. Damit die Hoffnung erhalten bleibt, packt Gott diesen herrlichen Schatz mitten hinein in sterbliche Gefäße, in zerbrechliche Gefäße. Jetzt kommt man nach ein paar Jahren wieder in die Pfalz und man sieht die lieben Gesichter wieder und man sieht bei allen, was man selber bei sich morgens im Spiegel sieht. Wir werden alle alt, älter. Und irgendwann alt und irgendwann schwach und irgendwann landen wir alle auf dem Bett, auf dem wir dann vielleicht die Augen zumachen. Alle. Und was ist das für eine Hoffnung in so einem zerbrechlichen Gefäß, wie wir es sind? Die kommt von Jesus her, eine verbriefte Hoffnung. hineingelegt in ein schwaches, zerbrechliches Tongefäß. Versteht ihr jetzt, warum der Paulus das sagt? Ja, wir sind zerbrechliche Gefäße und der herrliche Schatz muss genau dort rein, sonst wird er nicht erhalten bleiben. Im Tonkrug übrigens sind Schriften über Jahrhunderte erhalten worden, die man dann wiederentdeckt hat, die Schriften von Qumran. Da hat man dann Bibelteile wiederentdeckt, über Jahrhunderte in der Wüste aufbewahrt. Das hat der Tonkrug geschafft. Gott gibt seinen Schatz in sterbliche Gefäße. Wisst ihr Alten, Altgewordenen, ihr könnt den Jungen viel mitgeben an Hoffnung. Ihr könnt sie segnen mit Hoffnung, indem ihr ihnen zeigt, ich bin alt und ich sterbe irgendwann, aber ich gehe zum Leben. Weil mein Herr Jesus Christus auferstanden ist und ich ihm begegnen werde. Eine verbriefte Hoffnung. Ich schließe mit einem letzten Beispiel. Es ist kurios, stammt nicht von Jeremia, sondern stammt von Gideon. Gideon, dieser Kämpfer für Gott aus dem Richterbuch. Die Amalekiter und die Midianiter haben Israel bedroht und er hat ein Heer zusammengestellt mit 30.000 Mann. Richtig wehrhaft. Und Gott sagt zu ihm, viel zu viel, viel zu stark. Ihr glaubt nachher an eure Kraft, nicht an meine. Reduziere dieses Heer. Und er muss dieses Heer reduzieren, nicht aufbauen, auf 300. 30.000 runtergerechnet zu 300. Eine riesige Übermacht lag vor ihnen, die Midianiter und die Amalekiter. 300 Leute sollen sie überwinden. Wie soll das gehen? Gott sagt, ich habe eine Strategie für euch. Ihr kriegt in einer Hand eine Posaune und in der anderen Hand, in der linken Hand, kriegt ihr eine Fackel und über diese Fackel einen Tonkrug. Was für mich wichtig ist, ihr stellt euch leise in der Nacht um das Lager der Amalekiter und Midianiter herum. Und auf einen Befehl schlagt ihr die Tonkrüge gegeneinander, dass sie zersplittern. Sie machen das. Eine Hand die Posaune, in der anderen Hand die Fackel mit dem Tonkrug. Sie stellen sich leise drumherum. Und auf ein Signal zerschlagen dieser Kreis um das Lager herum die Tonkrüge. Es klirrt und es scheppert. Und auf einmal ist ein Kranz von Licht um die Feinde herum. Und dann kommt der Ton der Posaune. Das, was passiert ist, ist, dass diese Leute so dermaßen geschockt und irritiert waren, dass sie sich selber aufgerieben und sich selber vernichtet haben. Was für mich aber das Entscheidende ist. Der Kernpunkt der Strategie ist, mitten im Zerbruch wird auf einmal ein Licht aufleuchten. Ein Licht sichtbar werden, was man sonst nicht gesehen hat, was da schon drunter war, was da schon drin war in diesem Krug. Wisst ihr? Das ist etwas von dem Entscheidenden. Mitten im Zerbruch des Christen darf etwas von Gottes Licht hervorleuchten. Immer und überall tragen wir das Sterben von Jesus an unserem Körper herum, damit auch sein Leben deutlich sichtbar wird, so sagt es Paulus. Was für ihn als Apostel im Besonderen galt, das gilt für uns alle. In unserer Angreifbarkeit, in unserer Verletzlichkeit, in unserer Schwachheit und Ohnmacht ist Gott noch lange nicht fertig. Da will er seine Kraft zeigen. Du darfst darauf vertrauen. Da will er seine Kraft zeigen. Die Kraft Gottes leuchtet auf, indem das Innere sichtbar wird, dass Jesus in uns wohnt. Dass das sichtbar wird, wer da ist in uns. Und dass er hervorleuchtet. Wenn ich hier in so ein kleines Dorf fahre, dann erinnere ich mich an den Pfarrer, der in so einem kleinen Dorf, Schwabendorf hieß das auch noch, als Pfarrer tätig war. Er hatte fast seinen Glauben verloren. In den beiden Weltkriegen war er ihm abhanden gekommen, weil er so viel Not und so viel Tod und so viel Elend gesehen hat. Und er sagt, und in diesem kleinen Dorf hat Gott mir den Glauben nochmal geschenkt. Und zwar, er schreibt das so: Ich habe an den Sterbebetten meiner alten Bauern in diesem Dorf das Angesicht Jesu hervorleuchten sehen, mitten im Sterben. Er sagt so, erst, es ist, wenn auch überschattet von Finsternissen des Todeskampfes, in Sekunden doch aufgeglänzt, unvergesslich. Ich habe das Christusgesicht gesehen. Und dem verdanke ich trotz allem, dass ich noch ein Christ bin. Am Sterbebett, da wo eigentlich alles fertig ist, wo scheinbar nur noch Zerbruch und Dunkelheit ist, ist etwas aufgeleuchtet von der Wirklichkeit Jesu Christi. Ich habe es sogar auch einmal erlebt. Sogar einmal nach dem Sterben. In Ludwigshafen wurde ich zum Totenbett gerufen, einer alten Frau. Sie kam mit 90 Jahren nach Deutschland aus Russland. Wenn ich euch hier sehe aus dem Hintergrund, dann erinnere ich mich sofort dran. Ihren Sohn hatte sie 40 Jahre nicht gesehen. Und als sie hörte, dass er noch lebt, kam sie. Und sie flog von Russland nach Deutschland, um ihren Sohn nach 40 Jahren zu sehen. Eine kleine, tief geprüfte Frau. In der Gebetsstunde hatte sie eine solche Tiefe der innigen Beziehung zu ihrem Herrn, wie ich sie selten gehört habe. Und dann starb sie. Und ich kam, ihre Tochter holte mich, um sie auszusegnen. Und dann lag sie im Bett, wie ein Kind im Schoß seiner Eltern. Sie lag mit einem solchen Frieden da. Den spürte man im Sterberaum. Der war da. Da etwas von der Gegenwart Jesu Christi, dieser Friede, der für sie galt, wurde jetzt noch spürbar, selbst über einen toten Leichnam. Was dieser Pfarrer erlebt hat, war noch in dem Moment des Sterbens, leuchtet etwas von der anderen Seite auf. Da zerbricht etwas und wird doch sichtbar von der Hoffnung, von der ein Mensch gelebt hat. Hey, du kannst von Not bedrängt werden, aber Jesus sagt dir, wenn ich in dir bin, wirst du nie ganz erdrückt. Du kannst viele Probleme erleben, auch als Christ, täusch dich nicht. Aber Jesus sagt, wenn ich in dir bin, wirst du nie endgültig verzweifeln. Du kannst verfolgt werden, aber Jesus sagt, wenn ich in dir bin, wirst du niemals ganz verlassen sein. Du kannst zu Boden gestreckt werden, aber Jesus sagt, wenn ich in dir bin, wird dich niemand wirklich ganz zugrunde richten können. Wer Jesus in sich hat, der darf wissen, die Herrlichkeit ist mein Ziel, das Schönste kommt noch. Und mitten im Zerbruch wird sie schon aufleuchten. Herr Jesus Christus, dafür danken wir dir, dass du selber in uns Wohnung machen möchtest. In uns zerbrechlichen, unwürdigen Gefäßen, um deine Kraft zu beweisen, um deine verbriefte Hoffnung auf die Zeiten gehen zu lassen, um etwas von deinem Licht hervorleuchten zu lassen, mitten in unserem Zerbruch. Wir danken dir, dass du treu bist. Du bist das Licht und die Kraft unseres Lebens. Du bist der, der sichtbar werden soll, auch an uns. Hab Dank dafür. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen, Sinne und Gedanken in Christus Jesus. Amen.